Die Bibel kann man mit unterschiedlichen Perspektiven lesen. Man kann sich zum Beispiel ein einzelnes Wort heraussuchen und versuchen zu ergründen, was es bedeutet. Besonders wenn man dann in die Sprache geht, in der die Bibel geschrieben ist, gibt es da einige Herausforderungen und Schwierigkeiten. Zum Beispiel gibt es einige Worte, die nur ein einziges Mal erwähnt sind und deren Bedeutung sich nicht so einfach erschließt. Und es gibt Forscher, die lange Zeiträume dafür verwenden, um zu verstehen, was bedeutet denn eigentlich dieses Wort. Wenn wir diese Betrachtungsweise der Bibel auf die Welt übertragen würden, dann wäre das so ähnlich, wie wenn wir die Welt mit einer Lupe erkunden. Wir sehen etwas besonders genau, aber sehen nicht, was außenrum ist und in welchem Zusammenhang es steht. Und man kann die Bibel aber auch so betrachten, wie man das natürlicherweise machen würde, wenn man einen Satz liest, ihn versteht, den nächsten Satz liest, ihn versucht zu verstehen und so weiter. Das wäre dann so, was wir vielleicht als Normalsicht bezeichnen würden. Wir brauchen keine Hilfsmittel. Das, was sich unserem natürlichen Horizont erschließt, das erfassen wir. Und das ist eigentlich auch so das übliche und normale Vorgehen. Man kann auch noch eine Ebene höher gehen und die Vogelperspektive einnehmen. Wenn man dann nicht nur einen Satz, sondern vielleicht das ganze Kapitel sieht und das ganze Buch vielleicht sieht, das hilft auch zu verstehen, was ist eigentlich in diesem Satz gemeint, worauf bezieht sich das. Wenn wir so aus unserer Normalperspektive die Welt betrachten, dann ist unser Blickfeld doch relativ begrenzt durch die vielen Hindernisse, die uns im Wege stehen. Wir sehen nur bis zum nächsten Zaun, bis zur nächsten Hecke, bis zum nächsten Wald, aber weiter sehen wir nicht. Und wenn man dann zum Beispiel in ein Flugzeug steigen würde, oder die Perspektive eines Vogels einnehmen würde, dann erschließen sich Dinge, die man vorher nie gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Drohnen, das sind so kleine Fluggeräte, die häufig auch eine Kamera tragen. Und diese Kameras, die schießen tolle Bilder. Ich habe schon einige solche Drohnenvideos gesehen, besonders wenn sie in Städten gemacht werden oder Landschaften damit gefilmt werden. Das ist einfach eine völlig andere Perspektive, die mich begeistert und das, man sieht die Schönheit einfach deutlicher und schneller, als wenn man zum Beispiel zu Fuß unterwegs wäre. Also diese Vogelperspektive hat auch ihren Wert und gerade auch beim Betrachten der Bibel hat es ihren Wert, wenn wir uns nicht nur auf ein Wort, auf ein Vers, sondern auf den größeren Zusammenhang, versuchen zu verstehen. Ja, manchmal reicht das aber auch nicht, um das große Ganze zu sehen. Und der Mensch schießt dann Satelliten in die Umlaufbahn, um die ganze Welt auf einmal zu sehen. Kontinente, Ozeane und erkennt erst dadurch wichtige Eigenschaften unserer Welt. Aus der Vogelperspektive wird man nicht sehen, dass die Erde eine Kugel ist. Aus dem Weltall kann man das dann sehen. Und wenn wir das jetzt auf die Betrachtung der Bibel übertragen würden, das wäre dann so, wenn wir nicht nur ein einzelnes Buch anschauen, sondern die Bücher im Zusammenhang, das Alte und das Neue Testament, den Anfang und das Ende sehen. Und wir können jetzt nicht sagen, dass das eine ist wichtiger als das andere. weil mit jeder Perspektive haben wir nur ein unvollständiges und beschränktes Bild. Aus dem Satelliten, wenn wir sehen, dass ein großer Teil der Erde grün ist, wissen wir noch lange nicht, was da grün ist. Erst wenn wir rangehen und uns das näher anschauen, dann erkennen wir, dass die Pflanzen, die Blätter und einfach das, was wächst, das ist grün. Oder die Ozeane aus dem Weltall scheinen blau, aber erst wenn wir in die Nähe gehen, sehen wir, dass das das Wasser ist und wie das Wasser ist. Ich möchte heute einen Abschnitt aus der Bibel lesen, wo die Satellitenperspektive eingenommen wird, wo der Anfang und das Ende erscheint und das Große und Ganze deutlich wird. Römer Kapitel 5, die Verse 12 bis 21. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus? Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus fängt beim Anfang an und erteilt die Weltgeschichte in einige Episoden ein. Der erste Einschnitt ist das Kommen der Sünde in die Welt. Also wir haben eine Zeit von der Schöpfung bis zum Kommen der Sünde. Dann haben wir eine Episode von der Sünde, von dem Sündenfall bis zur Gabe des Gesetzes. Dann haben wir die Episode von dem Gesetz bis zum Kommen Jesu. Die nächste Episode ist von Jesus bis zum ewigen Leben. Am Anfang war Adam in einer perfekten und heilen Welt. Und mit dem Sündenfall kam dann der Tod in die Welt. Und als der Tod kam, hat sich alles verändert. Die Zwischenlösung, damit der Mensch wieder Gemeinschaft mit Gott haben konnte, war das Gesetz und die Opfergaben. Aber die echte Lösung war erst, als Jesus kam und den Tod besiegen konnte. Das Kommen Jesu wird hier von Paulus die Gnadengabe bezeichnet. Und Paulus stellt in diesem Kapitel die Übertretung und die Gnadengabe in Verhältnis. Also die Sünde und die Erlösung. Die Erlösung, die stellt nicht den alten Zustand wieder her. Man könnte ja meinen, dass wenn die Welt vorher perfekt und heil war, dann sollte die Lösung diesen alten Zustand wiederherstellen. Die Menschen wohnen wieder im Garten Eden und müssen sich nicht mit der Arbeit plagen. Die Frau muss die Kinder nicht unter Schmerzen gebären. Ja, das wäre vielleicht die naheliegende Lösung. Aber die Lösung, die Gott für dieses Problem hat, die bringt die Beziehung zwischen Gott und Menschen auf ein anderes Level. Und das hat zwei Gründe, die schon anklingen in der Schöpfung oder am Anfang. Erstens, wir haben gelesen, der ursprüngliche Zustand ist nur ein Vorbild. Vers 14. Ist nur ein Vorbild dessen, was kommen wird. Und zweitens, die Erlösung, die kommen wird, die ist viel stärker als der Sündenfall. Sie ist nicht genauso stark. Wenn sie genauso stark wäre, dann würde der Ursprungszustand wiederhergestellt werden. Aber sie ist viel stärker. Das lesen wir in Vers 15. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Und wieso ist die Erlösung viel stärker? Ja, eine Sünde des einen Menschen bringt Tod für die gesamte Nachkommenschaft. Aber die Erlösung eines Menschen, also die Erlösung, die Jesus vollbracht hat, die bringt Erlösung nicht nur für eine Sünde, sondern für alle Sünden und für alle Menschen, in Klammern, wenn sie es annehmen wollen. Das ist, wie Paulus hier die Welt erklärt. Und wenn wir uns jetzt den Anfang etwas genauer anschauen, also eine Perspektive tiefer einnehmen, die Vogelperspektive, und uns fragen, wie war es am Anfang? Dann kommen wir zu den Fragen, denen sich die sich die Menschen schon immer stellen. Das sind im Prinzip drei Fragen. Die erste Frage ist, wie war es am Anfang? Die Bibel oder wir Christen nennen den Ursprungszustand oder das, was wir als Ideal uns vorstellen, den Anfang. Aber auch die Ideologen der Welt überlegen sich, was ist denn das Gute, das Ideal, woher kommt eigentlich der Mensch, wie war es als wir nicht in diesem Chaos gelebt haben wie heute. Und es gibt eine Sehnsucht nach dem Anfang, nach dem Ideal und nach dem Ursprünglichen, das tief in jedem Menschen steckt. Diese Sehnsucht, die spiegelt sich in vielen Gedanken des Menschen wider. Christen fragen sich, ja, wie war es denn in der Urgemeinde? Viele Menschen dieser Welt fragen sich, ja, wie haben sich denn die Menschen am Anfang ernährt? Was ist denn die ursprüngliche Ernährung? Weil die muss ja gesund sein, weil der Anfang ist ja gut gewesen. Andere Menschen machen sich Gedanken, ja, wie können wir uns wieder heilen, so dass wir zum Anfang zurückkommen, ohne diese Einflüsse der modernen Welt? Wie können wir uns zum Beispiel nur mit Kräutern gesund machen? Ja, und es ist tief in Menschen verankert, sich nach diese Gedanken zu machen, wie kommt man wieder dahin, was man als Ideal sich vorstellt. Und Ordnungen und Perfektion und Symmetrien, die beruhigen den Menschen und rufen in ihm Glücksgefühle hervor. Das treibt auch unser Handeln häufig an. Wir kennen große Bauwerke oder schöne Gärten, die aufwendig gepflegt wurden, damit dort Ordnung herrscht, nicht das Chaos herrscht. Ordnung soll da herrschen. Und so stellen wir uns das auch vor, dass im Garten Eden Ordnung geherrscht hat. Also Menschen schaffen Dinge, die symmetrisch sind und die Perfektion ausstrahlen. Ja, wie ist das Anfang und das Ideal in der Bibel? Wie ist die Ordnung? Also das Erste, bevor der Mensch da ist, die Natur ist intakt und gut. Kein Konkurrenzkampf in der Natur. Keiner frisst den anderen. Dann wird der Mensch geschaffen. Als Mann und Frau. Ein weiteres Ideal. So war es am Anfang. Mann und Frau. Zwei Identitäten, die sich gegenüberstehen. Und Mann und Frau werden einander zugeordnet. Sie gehen eine enge Gemeinschaft ein, die Ehe. Und diese Menschen bekommen auch eine Aufgabe von Gott. Zu bebauen und bewahren. Das gehört auch zur Ordnung dazu. Bebauen und bewahren. Die Schöpfung erhalten und weiterentwickeln. Also die Arbeit ist nicht erst durch die Sünde in die Welt gekommen, sondern die war schon vorher da. Die Arbeit, die gehört zum Ideal dazu. Ja, diese Dinge waren von Anfang an festgelegt. Mann und Frau, Ehe mit Kindern, Arbeit und die intakte Umgebung. Das Einzige, was heute noch Konsens ist in gebildeten Kreisen, ist wahrscheinlich der Drang, die Natur intakt zu halten. Der Rest ist praktisch nicht mehr vorhanden. Ja, dann stellt man sich die nächste Frage. Weshalb ist es nicht mehr so wie am Anfang? Was ist da passiert? Was hat sich verändert? Unsere Welt ist gekennzeichnet von Konkurrenzdenken, von Rücksichtslosigkeit, von Hass, von Gräueltaten, von Krieg, Zerstörung. Das ist überall. Schaut einfach nur in die Welt hinaus. Manchmal reicht es schon, in die eigene Familie zu schauen oder zum Nachbarn. Manchmal muss man in andere Länder schauen, um das besonders ausgeprägt zu sehen. Ja, wieso gibt es so viel Hass zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Familien, zwischen Sippen, zwischen Völkern und Nationen? Was ist da eigentlich passiert? Die Bibel beschreibt diese Veränderung als Sündenfall. Und dieser Sündenfall hat einige Folgen. Erstens, der Mensch ist sich selbst entfremdet. Nach dem Sündenfall, das Erste, was der Mensch tut, er versteckt sich. Er bedeckt sich. Erstmal unter Feigenblättern, dann später unter Kleidung. Er kann seinen Anblick nicht mehr ertragen. Er hat was zu verbergen. Er will nicht mehr sehen, wie er wirklich ist. Er will es ausblenden. Er entfremdet sich selbst. Die zweite große Veränderung: die zwischenmenschlichen Beziehungen ändern sich. Adam beschuldigt Eva. Menschen bekämpfen sich. Kain tötet Abel. Mord, Totschlag ist damit in die Welt gekommen. Die Beziehungen sind zerstört, wie Gott sie geschaffen hatte. Die dritte Veränderung: die Menschen sind Gott entfremdet. Vorher konnten sie in direkten Kontakt mit ihm treten. Die Schlange hatte den Menschen versprochen, dass sie so sein werden wie er und Gutes und Böses unterscheiden können. Aber dieses Gute und Böse zu unterscheiden, war nicht zum Guten vom Menschen. Sie erkannten es zwar, aber sie wurden dann nicht so wie Gott, sondern sie haben sich Gott entfremdet. Sie hatten nicht mehr den Zugang zu Gott. Die Verbindung ist verloren gegangen. Und der letzte Punkt, wie das Ideal zerstört wird, ist die Natur und die Schöpfung, die gesamte Schöpfung, die ändert sich. Die Menschen werden aus dem Garten hinausgeworfen. Bebauen und bewahren, daran hält sich der Mensch nicht mehr, insbesondere das Bewahren nicht mehr. Die Arbeit, die Gott als Aufgabe und Beschäftigung geschaffen hat, die wird eine Plage. Dornen und Disteln trägt die Erde und der Erdboden ist verflucht. Ja, das ist das auch, was Römer 5 beschreibt. Der Tod kam in die Welt und Entfremdung auf allen Ebenen der Schöpfungsordnung. Das sind die Folgen der Sünde. So sagt es die Bibel. Die Philosophen und Pädagogen und die Wissenschaftler dieser Welt, die wollen das nicht wahrhaben, dass der Sündenfall das ist, was uns vom Anfang entfremdet hat. Die Sünde wird umdefiniert und weggestrichen. Es gibt sie nicht mehr und ja, damit geht auch das Verständnis für unsere Welt verloren. Aber dadurch, dass die Sünde weggestrichen ist, ist sie noch lange nicht aus der Welt geschafft. Die dritte Frage, die man sich dann stellen muss, wenn wir beantwortet haben, wie war es am Anfang? Was ist? Weshalb ist es nicht mehr so wie am Anfang? Dann ist die dritte Frage, die logisch darauf folgt, wie kommen wir wieder dahin? Wie wird es wiederhergestellt? Der Mensch hat eine Sehnsucht danach, das Ideal wiederherzustellen. Er wendet viel auf, viel Kraft, um zum Ideal zu kommen. Und zum Beispiel, als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche lag, da die Menschen leiden, Hunger, Häuser und Städte liegen in Asche, Männer und Söhne sind nicht mehr aus dem Krieg zurückgekommen und die öffentliche Ordnung ist zerstört. Aber die Deutschen, die bauen dieses Land wieder auf. Und wieso bauen sie es wieder auf? Ja, die Sehnsucht nach der Ordnung, nach dem Geordneten. Zerstörung, obwohl wir es immer wieder herbeiführen, ist das nicht, wonach sich der Mensch sehnt. Oder vielleicht kennt jemand von euch eine Familie, die durch Scheidung bedroht ist oder schon geschieden ist. Die Sehnsucht nach der Wiederherstellung ist unendlich groß, besonders bei den Kindern. Es resultiert unendliche Verzweiflung aus dieser Scheidung. Und ja, der Unbeteiligte, der versteht es nicht. Was ist da in diesen Menschen vorgegangen, dass diese göttliche Ordnung kaputt gegangen ist? Oder wenn jemand seine Gesundheit verliert, was tut nicht ein Mensch dafür, damit er wieder zur Gesundheit zurückkommt? Ja, im Menschen tief verankert und hineingelegt von Gott die Sehnsucht nach der Wiederherstellung. Was sagt die Bibel dazu? Wie wird es wiederhergestellt? In Römer haben wir gelesen, durch die Gnadengabe, also durch Jesus Christus, wird es wiederhergestellt. Aber wenn wir jetzt ganz an den Anfang schauen, auch da wird es schon angekündigt. Auch da wird diese Hoffnung schon den Menschen gegeben. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Hier spricht Gott das Urteil über die Schlange. Und da sagt er zur Schlange, 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also die Feindschaft zwischen der Schlange und dem Menschen. Und die wird beendet durch ein Nachkommen der Frau. Dieser Nachkomme wird die Schlange endgültig besiegen, aber auch nicht ganz unversehrt davonkommen. Er sticht ihm ja in die Ferse. Also im Urteil, als diese Ordnung zerstört wird, wird gleichzeitig die Hoffnung mitgegeben, dass es wieder zum Ideal zurück, dass die Menschen wieder zum Ideal zurückkehren werden. Gott hat einen Plan B. Das hört sich vielleicht jetzt nach zweiter Wahl an, Plan B. Aber es ist nicht zweite Wahl. Der Plan ist vielleicht etwas umständlicher und aufwendiger, aber auch mächtiger und größer. So sagt es auch Paulus. Die Gnadengabe ist größer als die Übertretung. Wieso ist der Plan B größer und mächtiger? Ja, der Plan B, der vereint nicht nur Gott mit Mensch, sondern er findet auch eine Lösung für den Satan. Der Satan wird in diesem Plan mitbesiegt. Der Angriff des Satan auf den Menschen ist zwar sehr mächtig gewesen, also der Sündenfall, der hat alles verändert, aber Gottes Lösung dafür, die Erlösung durch Jesus Christus, die ist viel größer. Paulus sagt, sie ist überströmend. Ein perfekter Plan B. Das beeindruckt mich und manchmal fragt man sich ja nach dem Sinn des Sündenfalls. Wieso musste es so passieren? Wieso leben wir in dieser gefallenen Welt? Aber Paulus offenbart uns hier, dass die Erlösung erst durch die Gnadengabe wir das Überströmende bekommen können und Gottes Fülle und Größe völlig erfassen können. Ja, wer von euch war nicht schon mal in einer Situation, wo er gerne einen Plan B hätte? Einer meiner Vorgesetzten erinnert mich immer wieder daran. Alex, egal was du tust, du musst immer einen Plan B haben. Wenn du keinen Plan B hast, dann lass es bleiben. Ich finde, das ist ein gutes Prinzip fürs Leben. Sich nicht in Situationen bringen, wo man völlig angewiesen ist auf andere Menschen und abhängig ist und nichts mehr an seiner Situation zu ändern zu können. Ja, der Plan B muss auch funktionieren und kein Fantasiegebilde und leeres Geschwafel sein. Plan B muss funktionieren. Weil ein Plan C gibt es manchmal nicht mehr. Ich habe schon einige Male gezittert, dass mein Plan B doch bitte funktioniert. Gott hat nicht gezittert, dass sein Plan B funktioniert. Er wusste, dass sein Plan B gut ist und sehr gut funktioniert. Und diesen Plan, den kündigt er zwar schon direkt nach dem Sündenfall an, aber Adam und Eva verstehen ihn noch nicht. Sie haben verstanden, ein Nachkomme von ihnen wird es wieder richten. Und als der erste Nachkomme kommt, da geben sie ihm den Namen Kain, was im Hebräischen dem Wort für erwerben oder erschaffen ähnlich ist oder den gleichen Wortstamm hat. Das bedeutet, sie denken, mit diesem Kind, das kommt, wird jetzt was Neues erschaffen. Eva hat offensichtlich Hoffnung, dass mit ihrem ersten Nachkommen der Ursprungszustand wieder erreicht wird. Aber sie erkennt schnell, dass es nicht so ist. Der zweite Sohn heißt Abel, was bedeutet Hauch oder Nichtigkeit. Ja, dieser lang ersehnte Nachkomme, der kommt erst einige Jahrtausende später. Und erst er stellt das Ideal wieder her. Also in den ersten Kapiteln der Bibel werden schon diese drei großen Fragen im Prinzip beantwortet. Deswegen sind die ersten Kapitel der Bibel so wichtig und entscheidend. Und wenn wir jemanden raten, wenn er die Bibel noch gar nicht kennt, was er zuerst lesen soll, dann wird häufig empfohlen, ja, lies das Evangelium von Johannes. Da muss man aber dazu sagen, das gilt nur, wenn dieser Mensch verstanden hat, dass er ein Ideal verloren hat und wie das Ideal war. Wenn er das nicht verstanden hat, dann muss er ganz zum Anfang gehen. Wenn du nicht verstehst, was dir verloren gegangen ist, dann wirst du auch nicht verstehen, weshalb du das wiederherstellen sollst. Der Mensch, der sollte in Gemeinschaft mit Gott die Schöpfung weiterentwickeln. Das war eigentlich Gottes Plan. Er brachte Gemeinschaft, muss die Konsequenzen tragen und ist auf die Erlösung angewiesen. Ja, und dieser grandiose Plan, dass der Nachkomme die den Ursprungszustand wiederherstellt oder sogar noch erweitert. Das wird zum Beispiel zusammengefasst in Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Also der Nachkomme der Frau wird geboren und zu der gegebenen Zeit, damit er die Menschen erlösen kann. Die Zeit ist erfüllt nach 4000 Jahren. Jetzt kommt die Veränderung in die Welt. Ja, was ändert sich denn mit der Veränderung? Unsere Bibel ist ja in zwei Teile aufgeteilt. Das Alte und das Neue Testament. Oder auch das Alte, der alte Bund und der neue Bund. Ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen zwei Menschen oder zwei Menschengruppen, zwischen zwei Parteien. Und es gibt einen alten Bund. Das war der erste, den Gott mit den Menschen geschaffen hat, als er sie in die Schöpfung gesetzt hat und sie beauftragt hat, dass sie die Erde bewahren und bebauen sollen und unter der Bedingung, von dem einen Baum nicht zu essen. Das war der alte Bund. Und dann kommt ein neuer Bund, eine neue Vereinbarung zwischen Gott und den Menschen. Also Gott ändert jetzt seine Weise, wie er die Beziehung zu den Menschen gestaltet. Der erste Bund war gebrochen. Der erste Bund wurde mit Adam geschlossen. Adam hat komplett versagt. Was war die Konsequenz? Adam wird sterben. Ist Adam gestorben? Ja und nein. Er ist nicht in dem Moment tot umgefallen, aber geistlich ist er gestorben. Körperlich war es ein Sterben auf Raten. Und Gott erneuert aber diesen Bund trotzdem noch mehrfach mit den Menschen. Mit Abraham, mit dem Volk Israel, mit David, aber er wird immer wieder gebrochen. Ja, wieso schließt Gott dann diesen Bund immer wieder neu, wenn er wieder gebrochen wird? Als der Bund von den Israeliten gebrochen wird, am Berg Sinai, als sie das Kalb anbeten, da sagt Gott zu Mose, 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Von großer Gnade und Treue. Ja, wie kann ein gerechter Gott denn gnädig sein? Er kann gnädig sein, indem er die Strafe, die gerecht verdient wurde, auf seinen Sohn umgeleitet wurde. Und der neue Bund, der dann dadurch kommt, das haben wir heute schon gehört, mit der Einsetzung des Abendmahls, wird gesagt in 1. Korinther 11, dies ist der neue Bund. Dort wird wieder die Beziehung von Gott und Mensch hergestellt und Jesus hat den Menschen von der Sünde, von dem Tod befreit und das Ideal steht wieder bereit. Die Beziehung zu Menschen ist wieder intakt. Und wozu führt das, wenn die Beziehung des Menschen wieder intakt ist? Wir hatten ja gehört, dass nicht der Garten Eden wiederhergestellt wird, sondern die Lösung, die Gott uns zum Schluss offenbart, in Offenbarung 1, Vers 3, da wird gesagt: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird wieder bei ihnen sein, ihr Gott. Also vorher kam Gott den Menschen auf der Erde besuchen. Jetzt mit der endgültigen Lösung wohnen Gott und die Menschen zusammen. Gott schlägt sein Zelt bei den Menschen auf. Und sie gehören zusammen. Sie sind seine Völker. Das Ideal ist wiederhergestellt und Gott und der Mensch haben wieder Gemeinschaft. Das war so der Überblick, den Paulus uns gibt über die Heilsgeschichte, wie wir es nennen. Zum Schluss noch zwei Dinge zur Anwendung. Hinterfrag mal diese Welt mit diesen drei Fragen. Was ist das Ideal gewesen? Wieso ist es nicht mehr so? Und wie wird es wiederhergestellt? Du kannst fast alles, was dir hier auf der Erde erzählt wird, mit diesen drei Fragen überprüfen. Du kannst zum Beispiel einen Film oder eine Geschichte mit diesen drei Fragen überprüfen. Die beginnen häufig mit einem Ideal als Ausgangspunkt. Dann wird dieses Ideal zerstört und die Handlung der Geschichte oder des Films wird dadurch bestimmt, wie kommt man wieder zum Ideal, wie wird es wiederhergestellt. Dann erkennt man, was für ein Bild diese Geschichte vermittelt oder dieser Film. Und wir können das dann gegenüberstellen dem, was die Bibel uns sagt. Du kannst aber auch ein Sachbuch, zum Beispiel einen Erziehungsratgeber mit diesen drei Fragen lesen. Oder ein Buch über die Ernährung kannst du auch mit diesen drei Fragen lesen. Was wird uns da als Ideal angepriesen und wie kommen wir dahin? Und das können wir dann eben überprüfen mit dem, was uns die Bibel über das Ideal sagt. Das hilft uns, alles, was auf uns so einprasselt, zu überprüfen und einzuordnen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die wir aus diesem Abschnitt lernen können, ist: Blenden wir nie den Fluch aus, der in die Welt gekommen ist. Er hat alles verändert. Und das zu verneinen, das schafft den Fluch nicht aus der Welt. Jemand sagte mal, das Evangelium hat zwei Flügel: Gnade und Wahrheit. Oder auch Segen und Fluch. Was passiert, wenn ein Flugzeug oder ein Vogel nur einen Flügel hat? Er wird dann nicht nur halb so hoch fliegen oder nur halb so schnell, sondern er wird abstürzen, er wird gar nicht fliegen. Eins ohne das andere ist überflüssig und nutzlos. Ein Flugzeug mit einem Flügel, ein Vogel mit einem Flügel ist nutzlos. Ohne Wahrheit macht Gnade gar keinen Sinn. Ohne Gottes Heiligkeit und sein Zorn brauchen wir keine Erlösung. Wenn wir das Ideal nie verloren haben, wieso sollen wir uns dann ändern? Ja, das ist die Gefahr, wenn den Menschen ständig gesagt wird: Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Danke, Gott liebt mich. Aber wieso soll ich mich jetzt ändern? Gott liebt mich doch. Es ist doch schon das Ideal da. Sündenerkenntnis? Nein. Wie denn? Ich brauche Gott nicht in meinem Leben. Sehen wir, wenn wir nicht erkennen, was wir verloren haben, dann erkennen wir auch gar nicht den Wert des Segens, den wir bekommen haben. Ja, jetzt ganz konkret für dein Leben. Die Bibel sagt uns, jeder Mensch hat das Ideal verloren. Der Tod ist zu allen Menschen gekommen. Der Tod ist auch in dein Leben gekommen. Du brauchst die Gnadengabe. Du brauchst die Erlösung durch Jesus Christus. Wenn du sie nicht annehmen willst, wirst du das Ideal nie erreichen. Diese Sehnsucht, die in deinem Herzen ist, wird nie gestillt werden. Dann wird der Tod über dein Leben herrschen und nicht das ewige Leben. Glaubst du dem, was du heute gehört hast? Du kannst die Frage nur mit Ja oder Nein beantworten. Wenn ja, dann wird sich dein Leben ändern. Du wirst nicht länger einfach am Sonntag kommen, hier sitzen und zuhören und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag hat sich nichts in deinem Leben geändert. Du schwimmst einfach mit allen anderen mit. Du schwimmst einfach mit diesem Tod mit. Herkommen und in der Versammlung sitzen, das verändert gar nichts. Gott führt keine Anwesenheitsliste. Er führt das Buch des Lebens. Und wenn dein Name darin enthalten ist, dann hast du die Erlösung. Wenn dein Name nicht da drin enthalten ist, hast du die Erlösung nicht. Dann hast du den ewigen Tod. Ja oder nein? Wenn du jetzt sagst, ja, ich glaube, was muss ich tun? Jesus beantwortet es sehr einfach in einem Gleichnis. Der Sünder, der zum Tempel kommt und ruft, sei mir Sünder gnädig, über den sagt Jesus, er ist gerechtfertigt. So einfach. Sei mir gnädig, dann bekommst du die Gnadengabe. Ich möchte noch mit euch gemeinsam beten und euch auch die Gelegenheit geben zum Beten.